Wie kam es denn überhaupt zu dieser Studie Todesfälle mutmaßlich rechter Gewalt in Thüringen seit 1990? Warum wurde so eine wissenschaftliche und vor allen Dingen auch unabhängige Überprüfung veranlasst?
Ja, das ist auch ein Blick in die Zeit oder in die nähere Vergangenheit tatsächlich. Letztlich gibt es einen Landtagsbeschluss von November 2018, die eben diese unabhängige Überprüfung zu Todesfällen rechter Gewalt in Thüringen seit 1990 fordert und dafür auch Mittel zur Verfügung gestellt hat. Tatsächlich ist es aber so, dass wir uns mit der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds 2011 auch hier in Thüringen der Frage stellen mussten, welche Todesfälle rechter Gewalt könnten sozusagen auch unerkannt geblieben sein. Ich denke, das war nochmal ein Impuls oder ein gesellschaftliches Erdbeben letztlich, das eine starke Motivation auch gegeben hat, nochmal genauer hinzuschauen und die Erfahrung der betroffenen Angehörigen dort ernst zu nehmen, die sehr wohl ein Gefühl zu den Umständen und der Tatmotivation selber hatten und vor allen Dingen natürlich die Erfahrung, dass Institutionen wie Ermittlungsbehörden und Justiz, aber vor allen Dingen Ermittlungsbehörden dort schwere Fehler gemacht haben, sodass es in Gang gekommen ist, dass Behörden intern schon Untersuchungen stattgefunden hatten, die für Thüringen aber kein weiteres Ergebnis hatten. Gleichzeitig wir aber die Situation hatten, dass es viele engagierte Zivilgesellschaft, Journalistinnen gab, die zu lokalen Fällen beispielsweise recherchiert und berichtet haben, Gedenken stattgefunden haben und dann, dass es auch für bundesweit für Deutschland eine Liste von Verdachtsfällen der Journalistin Heike Kleffner und Frank Jansen gab, die deutlich gemacht hat, dass es eine starke Diskrepanz zwischen den Zahlen der Verdachtsfälle der Opferberatungsstellen in Deutschland und den offiziellen Zahlen der Behörden gibt. Und diese Diskrepanz stellt natürlich die Frage, wie kommt die zustande? Und dementsprechend gibt es dann ein Bedürfnis einerseits natürlich der Hinterbliebenen nach Aufklärung der Taten, die Fragen offen gelassen haben, aber eben auch von Zivilgesellschaft dort näher hinzuschauen. Und glücklicherweise konnte erwirkt werden im Thüringer Parlament, dass das eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung wird. Und das bedeutet, dass ein externes Institut beauftragt wurde. Das ist in dem Fall das Institut für öffentliche und private Sicherheit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und das Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäische jüdische Studien in Potsdam, die tatsächlich auch schon die Erfahrung hatten mit diesen unabhängigen Untersuchungen, nämlich 2018 für Berlin und 2015 schon für Brandenburg, dass wir dort erfahrene WissenschaftlerInnen haben mit viel Expertise und eben auch die Überzeugung, dass es einen Beirat braucht, eine beratende Funktion für die Forschenden zur Fallexpertise im Prinzip, dort auch Stimmen einzuladen der Zivilgesellschaft, aber eben auch VertreterInnen der Opferberatungsstellen und AkteurInnen, die sozusagen das als ihr Themenfeld auch schon erkannt haben und da auch Positionen drin haben. Und glücklicherweise ist dieser Beirat auch in Thüringen zustande gekommen. Leider nur sehr viel später als im November 2018.
Du hast jetzt gerade schon diesen Beirat genannt. Worin unterscheidet sich denn sonst noch der Ansatz oder die Herangehensweise der Forschungsgruppe von eben ja bisherigen offiziellen Statistiken, wenn es in der Betrachtung eben von Todesfällen geht und dann natürlich auch in der Bewertung der Todesfälle und der Tatmotive?
Die Herangehensweise der Untersuchung und der WissenschaftlerInnen ist in dem Kontext nochmal eine andere, als dass sie nicht mit einer Ermittlungsarbeit betraut sind und damit auch einen anderen Fokus auf die einzelnen zu untersuchenden Fälle haben. Wir gehen ja erstmal davon aus, es findet eine Straftat statt und täterfokussiert geht es darum, eine Straftat auch nachzuweisen, ein Strafmaß zuzuordnen und so weiter. Hier ging es aber darum, diese Fälle auch im Kontext zu sehen. Das heißt, die WissenschaftlerInnen haben sich neben den Ermittlungsakten, die sie einsehen konnten, auch beispielsweise Berichte von Gerichtsprozessen, Medienberichterstattung zu den Verhandlungstagen, zu den Ereignissen selbst angeschaut und eben auch Veröffentlichung von AkteurInnen, die im Zeitgeschehen was dazu gesagt haben und natürlich dann noch einfach die wissenschaftlichen Hintergrund, auch diese Taten im Zeitkontext zu beurteilen. Das heißt, wir reden hier ja von den mittlerweile sogenannten Baseballschlägerjahren. Das heißt, es gibt ja auch nachfolgend viele Erkenntnisse, die eine Perspektive auf die Umstände einfach verändern. Dementsprechend müssen die WissenschaftlerInnen, sind dazu angehalten gewesen, auch in dem Auftrag quasi die Herangehensweise der Behörden und die Opferberatungsstellen anzuschauen und die Diskrepanz dazwischen zu erklären.
Nun ist ja das Ergebnis bzw. der Forschungsbericht ja Ende letzten Jahres abgeschlossen worden und auch an das Innenministerium übergeben worden. Und ja, ihr als zentrale Opferberatungsstelle hier für Thüringen habt ja auch schon Einblick gehabt. Was sind denn die zentralen Ergebnisse jetzt dieser Forschungsgruppe?
Der große Erfolg dieser Untersuchung ist, dass der Zivilgesellschaft und uns auch uns in unserer Perspektive als Opferberatungsstelle in vielen der Fälle Recht gegeben worden ist. Das heißt, es gibt in Thüringen mindestens 10 Todesopfer rechter Gewalt. Das hat die unabhängige wissenschaftliche Untersuchung festgestellt und tritt damit in Differenz zu nur einem offiziell anerkannten Todesopfer. Das heißt, da stehen eben diese 9 Fälle mit 9 Angehörigen, mit 9 sozialen Nahumfeld, mit Freundinnen, einer Stadt, mit der das auch was gemacht hat, eine Community, mit der das auch was gemacht hat, dahinter. Und jetzt wird offiziell gesagt, ja, aus heutiger Perspektive gilt für 4 Fälle, dass sie eigentlich hätten schon damals in der Ermittlungsarbeit als politisch motivierte Kriminalität rechts erfasst werden müssen. Und damit wären sozusagen eine offizielle Anerkennung, hätte schon stattfinden müssen. Das heißt, das ist ganz klar, dass die nacherfasst werden müssen. Bei den älteren Fällen vor 2001, das bezieht sich immer auf die Änderung des polizeilichen Klassifikationssystems, war dieses System noch anders aufgestellt. Das heißt, aus heutiger Perspektive würden diese Taten heute nochmal passieren und auch ermittlungstechnisch untersucht werden, müssen diese als, kurz gesagt, Todesopfer rechter Gewalt anerkannt werden. Damals galt aber ein anderes System. Das heißt, jetzt besteht die Schwierigkeit und eigentlich, sag mal, für die Bevölkerung und die Öffentlichkeit muss natürlich nachvollzogen werden. Wir haben hier mindestens 10 Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen und das braucht natürlich auch eine entsprechende Anerkennung. Warum sollte ein Fall von 1993 anders behandelt werden als einen Fall von 2012. Und dementsprechend braucht es und fordern auch die WissenschaftlerInnen und auch wir ein gemeinsames Gedenken eben an diese Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen.
Auf das Gedenken würde ich nachher gleich nochmal zurückkommen. Viele der Fälle, die ja jetzt auch rückwirkend anerkannt wurden, du hast es ja gerade gesagt, liegen ja tatsächlich auch viele Jahre, teils Jahrzehnte zurück. Warum ist es denn dennoch auch nach so langer Zeit wichtig, ja, dass es da eine Anerkennung gibt als Todesopfer rechter Gewalt, sowohl für die Angehörigen, du hast eben gerade auch gesagt, für die Freunde, für die Familie, aber eben auch für die Öffentlichkeit, für die Gesamtgesellschaft?
Ich denke, das berührt ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und Fragen. Es geht natürlich immer um ein Narrativ, eine Geschichte, die sich erzählt wird, vielleicht auch eine Geschichte, die zu einem Ort erzählt wird und da geht es natürlich darum, erstmal aufzuklären, zu informieren, festzustellen, was wirklich passiert ist. Und ich denke, das lohnt sich auch Jahrzehnte oder viele Zeit später, das auch festzustellen. Denn es geht hier um Menschen. Es geht um einzelne Personen, Menschen mit einer Geschichte, mit Erfahrungen, mit verschiedenen Biografien und auch verschiedenen Aspekten in ihrer Biografie, die vielleicht auch verschiedene Communities berührt. Also beispielsweise Ireneusz Czyderski, der im August 92 in Stotternheim ums Leben kam, war als Gastarbeiter in Thüringen, in Erfurt. Und hat natürlich auch in einem Umfeld gelebt. Das heißt, er hatte Kolleginnen, Kollegen, der hat Familie. Und die stellen sich natürlich Fragen. Das sind natürlich auch Erinnerungen, die für die Menschen integriert werden müssen in ihre Erfahrung, die sie vielleicht in Deutschland gemacht haben oder in bestimmten Lebenssituationen. Und ich denke, dementsprechend geht es erstmal um eine Aufklärung. Und ich denke, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer stadtgesellschaftlichen Ebene natürlich auch darum, dass es in Erfurt, und ich denke, das hält auch noch an, Strukturen gibt, Gelegenheiten gibt, die sozusagen solche Umstände und solche Fälle möglich machen. Das heißt, Verhältnisse, die möglich machen, dass Menschen aufgrund einer bestimmten Opfergruppenzugehörigkeit sterben. Und das endet nicht dem Jahr 2020 und das hat auch 1990 davor und danach, war das nicht anders, sondern das ist ein Umstand, der weiter fortführt und der natürlich eine Kontinuität birgt. Letztlich, Erfurt ist auch bei uns immer der Spitzenreiter mit den Höchstzahlen rechter Angriffe im Jahr. Das heißt, das ist ein Problem, das weiterhin stattfindet. Und umso dankbarer sind wir auch den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die auf einzelne Schicksale aufmerksam machen und eben immer diese Kontinuität in die Gegenwart auch deutlich machen, sodass Erinnern eigentlich nicht nur oder im Prinzip auch eine Erfahrung oder ein Erinnern aufbaut, der in der Vergangenheit aufbaut, aber immer in die Gegenwart reicht und uns Fragen stellt, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Und dementsprechend ist die Gedenkarbeit so wichtig. Auf der anderen Seite haben wir die Angehörigen. Das heißt, jeder dieser Menschen, der ums Leben gebracht wurde, hatte Eltern, hatte vielleicht Geschwister, Kinder. Und auch die stellen sich Fragen. Dort ist einfach ein Mensch aus dem Leben gerissen worden, der auch Verantwortlichkeiten hatte, der Beziehungen hatte. Und diese Fragen stellen sich natürlich bei den Menschen auch dort. Und die Fragen sollten auch beantwortet werden. Und das ist die Verantwortung der Ermittlungsbehörden und des Staates. Und wenn jetzt festgestellt wird, dass das anders bewertet wird als beispielsweise in den 90er Jahren, dann ist es die Verantwortung des Staates, diese Fragen auch zu klären, einen Raum zu schaffen, wo auch die Erfahrung der Hinterbliebenen angehört werden können, denn häufig war das ein schwerer Umstand. Fehlt nicht einfach nur dieser Mensch, sondern es schließen sich viele Fragen an und es gehen natürlich auch finanziell materielle Verluste damit einher und das hat überhaupt gar keinen Raum gefunden und dort wurden auch Fehler gemacht und dementsprechend ist es wichtig, dort auch hinzuschauen und letztlich haben die Hinterbliebenen, also enge, nahe Verwandte auch die Möglichkeit, Entschädigungsleistungen zu beantragen. Und das versuchen wir mit unserer Beratung auch leichter zu machen und zu begleiten. Dabei wird dieses Geld, was da gegebenenfalls als Entschädigungsleistung gezahlt wird, natürlich nichts besser machen. Es könnte aber Dinge erleichtern. Und dementsprechend bieten wir unsere Unterstützung an.
Neben der Neubewertung der neuen Todesfälle, welche anderen Erkenntnisse aus den Archivmaterialien, Medienberichten, aber eben auch Gerichts- und Ermittlungsakten lassen sich denn so sonst noch ziehen mit Blick auf vielleicht so Strukturen oder so innerhalb von der Ermittlung?
Ja, das ist richtig. Das ist eine Frage, die unseren Arbeitsalltag als Opferberatung ganz klar berührt. Und zwar geht es hier um die Einschätzung der Polizeibeamten, der Ermittlungsbehörden, der Vorfälle, die sie erleben. Es geht um das kriminalpolizeiliche Meldesystem und dahinter steht eine Struktur, die Straftaten klassifiziert und einordnet. Und an diesen Stellen entscheidet sich, ob spezialisierte Ermittlungsbeamten beispielsweise daran weiterarbeiten und dort eben auch die Indizien für möglicherweise rechte Gewalttaten, rassistische Tatmotivation gesehen und ernst genommen werden. Dort entsteht eine Diskrepanz und diese Diskrepanz sehen wir häufig in unserem Beratungsalltag auch. Das heißt, Betroffene haben ein Gefühl dafür, was passiert ist, sehen sich einer rassistischen Tat ausgesetzt beispielsweise, aber es gibt vielleicht einfach aus Perspektive der Täter jetzt nicht das Geständnis, dass sie das aus einem rassistischen Umstand heraus getan haben, sondern das unterliegt dann quasi der Ermittlungsarbeit der Polizei. Und dort gibt es eine Engstelle, wo wir ganz klar mit Parteilichkeit aus der Perspektive der Betroffenen darauf schauen und die Polizei guckt aus dem, was sie schützen will, nämlich der Verletzte, das verletzte Rechtsgut letztlich und verfolgt sozusagen den Täter. Und dort kommt es zu Differenzen und die GutachterInnen, die WissenschaftlerInnen haben sich das genauer angeschaut und kommen zu dem Schluss, dass ja hier in der Praxis der Polizei, Ermittlungsbehörden letztlich Fehleinschätzungen vorgelegen haben und dass der Austausch zwischen diesen beiden vielleicht auch gegenüberliegenden Positionen gar nicht so gegenüberliegend ist, sondern dass sich diese Sachen auch ergänzen können, um eben das, was gesellschaftlich passiert, auch adäquat beschreiben zu können. Und das bedeutet natürlich einmal für die Erfassung, also einer realistischen Erfassung rechter Gewalttaten in der Gegenwart etwas, aber eben auch präventiv, weil natürlich Behörden auch immer einen präventiven Auftrag haben, zu schauen, dass sozusagen diese Straftaten erst gar nicht passieren. Das heißt, eigentlich für die polizeiliche Einschätzung der Lage und der Prävention ist die Perspektive der Betroffenen, die hier stellvertretend für uns eingebracht worden ist, notwendig, um ihre Arbeit gut zu machen. Und das ist das, was die ForscherInnen in sehr vielen Seiten und mit sehr vielen Stunden Arbeit auch wissenschaftlich belegen konnten.
Du hast eben schon mehrfach das Erinnern und vor allen Dingen auch das Gedenken angesprochen, wie wichtig das ist. Wenn wir da jetzt mal so den Ist-Zustand anschauen, wie wird denn den Todesopfern rechter Gewalt in Thüringen bisher gedacht? Also wer trägt denn ja diese Erinnerungsarbeit?
Häufig wird die Erinnerungsarbeit an die Todesopfer in Thüringen vor allen Dingen von lokalen AkteurInnen getragen. Das heißt, vor Ort gibt es ein Umfeld des Getöteten, gibt es Menschen, die einfach einen Blick auf die Geschehnisse in ihrer Stadt haben und die dann nachfolgend den Gerichtsprozess verfolgen oder erstmal die Ermittlungsarbeit verfolgen und die dann ein Interesse daran haben, eben die Gesellschaft so zu gestalten, wie sie sich das wünschen, nämlich dass solche Gewalttaten nicht passieren und da auch mahnt hervorzuheben und die Umstände der Tat sozusagen auch in den Blick zu nehmen, die Lebensrealität von Menschen, die da betroffen sind, in den Blick zu nehmen und hervorzuheben, entscheiden sich, Gedenkarbeit zu machen. Und das bedeutet in der Regel, dass an Jahrestagen kleinere Veranstaltungen stattfinden. Aber wir haben das auch an verschiedenen Stellen in Thüringen schon gesehen, dass diese Engagierten dort auch mit Gegenwind zu rechnen haben. Das heißt, mit Verantwortlichen in der Kommunalpolitik. Und das ist natürlich erstmal was auf eine Art verständlich ist, weil natürlich der Bürgermeister XY nicht möchte, dass seine Kommune sozusagen mit diesem Todesfall in Verbindung gebracht wird. Aber da werden natürlich Lebensrealitäten von Menschen ausgeschlossen und eben auch Gefahren und Problemlagen unsichtbar gemacht. Und dementsprechend haben es die Akteure vor Ort sehr schwer. Wir versuchen in unserer Arbeit der Opferberatung das Thema immer wieder anzubringen, versuchen Synergien herzustellen und eben dann vielleicht auch, wir haben viele Anfragen von WissenschaftlerInnen, die zu spezifischen Themenbereichen arbeiten, wo wir versuchen, das mit einzubringen und so konkret wie möglich sozusagen da auch deutlich zu machen. Der Erfurter Stadtrat hat beschlossen, diesen Gedenktag stattfinden zu lassen und hat beauftragt damit quasi einzelne Organisationen, die dieses Gedenken ausgestalten. Und ich denke, das ist ein Novum für Thüringen. Also ist mir nicht bekannt, dass das in irgendeiner anderen Stadt dieses Erbe, diese Erinnerung angenommen wird und damit auch Verantwortung übernommen wird. Wir können uns freuen, sozusagen, dass am 24. Oktober in diesem Jahr in Erfurt wieder ein solcher Gedenktag stattfindet.
Anknüpfend an das, was du jetzt gerade berichtet hast, die Ergebnisse dieser Forschungsgruppe, die sind ja Ende letzten Jahres veröffentlicht worden, die sind ja bekannt. Gibt es denn da jetzt weitere konkrete geplante Konsequenzen aus diesen Ergebnissen, dass es halt eben weitaus mehr offizielle Todesopfer rechter Gewalt gibt als bisher gezählt?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns sehr häufig in der Vergangenheit schon gestellt haben, weil es genau so ist, es fehlen Schritte zu mehr Öffentlichkeit. Und man muss auch erstmal sagen, dass dieses Gutachten letztlich, weiß gar nicht, ob man von Veröffentlichung sprechen kann, wenn ein Großteil dieses Gutachtens tatsächlich auch dem Sinnverstehen entgegen geschwärzt wurde. Also ob man das überhaupt als Veröffentlichung bezeichnen kann. Das heißt, da muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden. Und wir erhoffen uns, dass wenn es dazu kommt, und dazu sollte es, dieses Gutachten an den Landtag, nämlich das Gremium, das beschlossen hat, dass es diese Untersuchung braucht, dass es diese Ergebnisse auch in der Öffentlichkeit diskutiert und das eben auch mit der Grundlage dieses Gutachtens, dass wir alle, natürlich gibt es Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden sollen, ne? Aber da in einem gewissen Umfang ist es verständlich, aber zur Verfügung gestellt werden muss, um eben dort auch über einen Wie weiter zu sprechen. Wir hätten uns gewünscht, und das sagen auch die ForscherInnen, die das in ihren Handlungsempfehlungen tatsächlich im Gutachten auch niedergeschrieben haben, dass es sehr wünschenswert gewesen wäre, wenn das auftraggebende Ministerium, das ist das Innenministerium, im Vorfeld der Veröffentlichung auf die hinterbliebenen Angehörigen zugegangen wäre und diese eben informiert hätte. Das bedeutet, wir gehen jetzt davon aus, dass es Menschen, Angehörige in Thüringen, aber auch woanders gibt, die vielleicht aus den Medien davon erfahren, dass ja der Tod ihres Angehörigen Teil einer öffentlichen Debatte geworden ist. Und das ist ja der Fall. Und sie sozusagen nicht die Information darüber hatten, wiederum mit den Geschehnissen, das gegebenenfalls Jahrzehnte zurücklegt, erneut konfrontiert zu werden. Das ist aus unserer Beratungsperspektive eigentlich schon ein Misserfolg und auch was, was wir uns gerne anders gewünscht hätten, dass dort eben die Verantwortung schon übernommen wird und die Angehörigen informiert werden, bevor das in der Presse steht und eben auch über Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden würde. Was jetzt aber der Thüringer Landesregierung und auch dem Parlament noch bevorsteht, ist darüber nachzudenken, wie ein würdiger Raum, ein würdiges Gedenken und ein würdiges Sprechen über das, was in dem Gutachten festgestellt worden ist, über das Schicksal der Menschen, über die hier gesprochen wird, auch Raum gegeben werden kann. Wie kann sichergestellt werden, dass das eben ein würdiges Gedenken ist? Wie können die Angehörigen einbezogen werden? Wie können gegebenenfalls Communities einbezogen werden? Denn natürlich sind das Menschen, die letztlich stellvertretend gestorben sind, weil sie einer Gruppe zugeordnet wurden. Und ich erlebe das auch in der Beratungsarbeit. Ne? Menschen, die jetzt von rechten Gewalttaten betroffen sind, die haben Todesängste und die hätten gegebenenfalls sterben können. Das heißt, es gibt viele Menschen, die diese gesellschaftliche Herausforderung sehen und die an das Schicksal der Betroffenen, auch der Angehörigen anschließen können. Und die große Verantwortung liegt jetzt beim Thüringer Landtag dafür, einen Rahmen zu finden, das entsprechend zu gestalten. Und dann geht es natürlich auch um Entschädigungsleistungen und aufgrund der ja hoffentlich auch stattfindenden Anerkennung. Das ist natürlich auch noch nicht passiert. Es ist noch nicht mal in einer angemessenen Art und Weise veröffentlicht worden. Es fehlt die Anerkennung als Opfer rechter Gewalt. Es stellen sich ja auch noch rechtliche Fragen fürs Innenministerium und das Justizministerium, wie sie damit umgehen sollen. Erwarten wir hier natürlich und haben wir auch Ende letzten Jahres schon gefordert, dass diese Anerkennung umgehend zu erfolgen hat. Aber aktuell erleben wir eigentlich, dass das immer weiter herausgezögert wird. Und wir fragen uns, warum passiert das nicht? Also welche Gewichtung hat das Thema auch dafür, die Verantwortlichen? Und dann stellen sich natürlich auch Fragen der materiellen Entschädigung, die unter Umständen aufgrund der vergangenen Zeit auch schon Fristen überstiegen hat. Das heißt, mitunter könnte es dazu kommen, dass Menschen bestimmte Entschädigungsleistungen nicht mehr beantragen können, weil einfach schon so viel Zeit vergangen ist. Und da erwarten wir, und das fordern auch die WissenschaftlerInnen, dass dafür Sorge getragen wird, dass diese Mittel auch zugänglich gemacht werden.
Ich merke da gerade, dass ich in meiner naiven Vorstellung direkt davon ausgegangen bin, dass es natürlich auch mit einer Anerkennung, einer offiziellen Anerkennung einhergeht. Und genauso bin ich davon ausgegangen, dass auch die ja unmittelbar Betroffenen, nämlich die Hinterbliebenen, die Familie, dass die zumindest auch darüber informiert wurden, dass diese Untersuchung initiiert wurde. Aber da könnte man ja eigentlich direkt gerade wieder sagen, eigentlich aus den Erkenntnissen nicht so viel gelernt, die da ja auch niedergeschrieben sind. Aber vielleicht trotzdem nochmal mit so einem Blick auf das Jahr 2026. Würdest du denn sagen, dass es heute eine größere Sensibilität für rechte Gewalt, rechte Tatmotive gibt, als es vielleicht noch in den 90ern oder 2000ern der Fall war?
Tatsächlich haben mich einige Untersuchungsergebnisse überrascht, denn es gibt in den Ermittlungsarbeit der Polizei viele Indizien, die auch offengelegt worden sind, die aber dann an einer anderen Stelle verloren gegangen sind und so in eine rechtsstaatliche Bewertung dieser Fälle nicht eingegangen sind. Das heißt eigentlich ganz deutlich, und das spiegelt, also deckt sich auch mit unserer Beratungsarbeit, ist der einzelne Beamte, ist die einzelne Beamtin, die einen Blick für die Lebenswelt, für die Realität von Menschen hat, um dort Einschätzungen zu treffen. Und ich finde es schwierig, das über ein gesamtes Justizsystem, Ermittlungsapparat und so weiter zu sagen. Und natürlich hat sich seit 1990 viel bewegt in der Ausbildung der entsprechenden Berufsgruppen. Es gibt Communities, es gibt Selbstorganisationen, also es gibt viel mehr Stimmen und Perspektiven, die an dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung im Prinzip teilhaben. Und trotzdem ist sehr deutlich, dass die Macht darüber zu entscheiden, was passiert ist, nicht bei den Betroffenen liegt, sondern bei einer rechtsstaatlichen Einordnung. Und ich glaube, wir brauchen in den Behörden und auch in verantwortlichen Positionen sozusagen den Mut, die Perspektiven der betroffenen Communities, der Angehörigen, der Verletzten auch mit aufzunehmen und vielleicht von dem Umstand wegzukommen, dass die betroffenen Perspektive im polizeilichen Klassifikationssystem bisher immerhin eine Fußnote ist, aber dass wir auch da gesellschaftlich eigentlich weiter sind und eben da bei einer Reformierung dieses Systems die Bedeutung und die Schwere der Perspektive der Betroffenen auch nochmal hervorgehoben wird.
Mit Blick auf den gesellschaftlichen Rechtsruck, welche Herausforderungen siehst du denn aktuell für euch als Opferberatungsstelle, aber auch für die Betroffenen oder eben aber auch für die lokalen Gedenkinitiativen, von denen du eben gerade gesprochen hast?
Der Druck des gesellschaftlichen Rechtsdrucks trifft uns als Opferberatung, trifft viele zivilgesellschaftlich Engagierte, trifft Menschen, die sich für Gruppen einsetzen, die rechtlich benachteiligt werden oder die eben durch gesellschaftliche Kräfte diskriminiert, angegriffen und eben zum Teil auch getötet werden. Und ich denke, das ist eine Realität, die wir ernst nehmen müssen, auch in Bezug auf das, was kommt. Die auch die Wahl in Sachsen-Anhalt steht kurz bevor. Und es ist eigentlich in Aussicht und greifbar, dass hier gesellschaftlich noch eine viel größere und intensivere Eskalation bevorsteht. Und das heißt, wir brauchen eigentlich eine Ermutigung genau dieser Menschen, die sich eben für eine verantwortliche gemeinsame Gesellschaft einsetzen. Und ich denke, das ist das, warum wir jetzt hier hinschauen müssen, um auch diesen Menschen Anerkennung gegenüber auszudrücken. Viele dieser Todesopfer hätten vielleicht gar nicht recherchiert werden können, wenn nicht Menschen vor Ort darüber berichtet hätten, darüber gesprochen hätten und eben nicht geschwiegen und nicht den Deckmantel des Schutzes der eigenen Gemeinde irgendwie da drüber gelegt hätten, sondern das sind Menschen, die unbequem sind, im herrschenden Zeitgeist vielleicht, aber das sind Menschen, die eben für den Schutz von anderen, von marginalisierten Bevölkerungsgruppen auftreten. Und ich denke, es lohnt sich immer, da hinzugucken. Und dementsprechend freue ich mich, dass dieses Thema auch Platz in den Thüringer Zuständen gefunden hat. Und das wird uns auch weiterhin beschäftigen.